Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zur 229. Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und mit der heutigen Folge beginnt unser kleiner Reigen rund um Peter Hochigers Memoiren Die Schattenrepublik, ein Lobbyistpakt aus. Das Buch erscheint am 20. September im Verlag Edition A und die Dunkelkammer begleitet das Erscheinen des Buches mit einer mehrteiligen Podcast-Serie. Ich habe bisher immer von 6 Episoden gesprochen. Mittlerweile schaut es so aus, als würden es deren sogar 8 werden. Und ich darf jetzt schon verraten, dass keine der Episoden fad wird, ganz im Gegenteil. Als Vorgeschmack gibt es heute einen kleinen Auszug aus dem Buch Die Schattenrepublik zu hören, eingelesen von Thomas Mohr. Er ist Journalist und Moderator bei Puls 4. Und bevor wir den Thomas Mohr hören, noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Vor einigen Wochen hatte uns eine ehemalige Schülerin des Salzburger Internats Goldenstein geschrieben, ein Mail an die Redaktionsadresse, und darin schilderte sie den ihrer Meinung nach unwürdigen Umgang der Kirche mit 3 betagten Augustiner Chorfrauen, die gegen ihren Willen ins Altersheim abgeschoben worden seien. Ich habe damals das Mail an Edith Meinhardt weitergeleitet und Edith hat daraufhin Kontakt mit der Altschülerin Goldensteins aufgenommen. Ja, und was soll ich sagen? In weiterer Folge entstanden 4 wunderbare Podcast-Episoden zu den Nonnen von Goldenstein und das wiederum sorgte für einen globalen Medienhype. Und ich könnte jetzt ehrlicherweise gar nicht sagen, wann ein österreichischer Podcast je einen derart großen internationalen Nachhall hatte. Ja, Edith hat da wirklich was ins Rollen gebracht und ich freue mich persönlich nicht nur für sie, es ist auch für uns ein total ermutigendes Zeichen, weil wir sehen, dass man auch mit bescheidenen Mitteln und gutem Journalismus Impact erzeugen kann. Ja, Edith und ich werden das alsbald mal reflektieren. Sie arbeitet derzeit noch an weiteren Ausgaben. Da gibt es noch einiges zu erzählen zu den Nonnen von Goldenstein. Seid gespannt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Hörerinnen und Hörern bedanken, die an die Schwestern spenden wollten und wollen, so dass der Fall ist. Wir leiten das immer gerne weiter. Ja, einstweilen wünsche ich Schwester Bernadette, Schwester Regina und Schwester Rita viel Kraft und Gesundheit im neuen, alten Leben. Die Schwestern mussten zuletzt viele Interviews geben, was gewiss auch an den Nerven und an den Kräften zehrt. Seit wenigen Tagen liegt eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Wien gegen den früheren Verfassungsschützer Egisto Ott und einen zweiten BVT-Beamten vor. Naja, noch ist diese Anklage nicht rechtswirksam. Egisto Ott hat sie beeinsprucht. Die Entscheidung darüber liegt jetzt beim Oberlandesgericht Wien. Ja, wenn es einen Strafprozess gibt, dann eher nicht vor dem Jänner 2026. Ja, die Staatsanwaltschaft Wien erhebt Amtsmissbrauchs- und Spionagevorwürfe gegen Egisto Ott. Er soll mit der russischen Föderation eine Art privaten Nachrichtenhandel betrieben haben und dabei großteils für einen gewissen Jan Marschalek tätig gewesen sein. Ja, die Anklageschrift ist mit 172 Seiten recht umfangreich. Ich werde das demnächst gemeinsam mit meinem Recherchebuddy Fabian Schmidt vom Standard aufarbeiten und da reden wir dann auch darüber, wie der Standard und andere internationale Medien Jan Marschalek in Moskau auf die Spur gekommen sind. Ja, mehr dazu gibt's bald. Zurück zu Peter Hochigers Buch Die Schattenrepublik, ein Lobbyistpakt aus. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass wir das Erscheinen des Buches mit Podcast, Videos und auch 3 Auftritten im Theater Kulisse Wien begleiten werden. Dies am 29. September, am 26. Oktober und am 27. Oktober. Ja, dazu haben ja nun mehrere Hörerinnen und Hörer geschrieben, ob Hochegger denn tatsächlich in der Kulisse auftreten werde. Immerhin habe das Oberlandesgericht Wien ihn ja nun für haftfähig erklärt. Zur Erinnerung, Hochegger hatte im Buwok-Verfahren rechtskräftig 3 Jahre Haft bekommen, davon eines unbedingt, und er musste die Haftstrafe wegen eines Hüftleidens zunächst nicht antreten. Ja, zwischenzeitlich hat das OLG Wien Hochegger aber auf Grundlage eines Gutachtens für haftfähig erklärt und dagegen gibt es auch keine Berufungsmöglichkeit. Im Standardforum schrieb dazu ein User, die Buchpräsentation in der Dunkelkammer wackelt. Also mein Stand dazu ist nun folgender. Peter Hochegger hat über seinen Anwalt Leonard Kretschig einen Antrag auf eine Fußfessel stellen lassen. Mit einer Fußfessel kann man zwar abends auch nicht ins Theater, aber der Antrag hat laut dem Anwalt aufschiebende Wirkung. Ja, und weil die Erledigung des Antrags etwas dauern wird, hat Hochegger nach eigener Aussage jedenfalls genügend Zeit, um in der Kulisse Wien über die Schattenrepublik sprechen zu können. Also Stefan Kaltenbrunner und ich werden an den Abenden jedenfalls auf der Bühne zu sehen sein, komme was wolle. Der Abend am 29. September ist bereits ausverkauft. Für den 26. und den 27. Oktober gibt es noch Karten, unter anderem auf www.kulisse.at, und auch wir werden dazu welche unter unseren Abonnentinnen und Abonnenten ausspielen. Dazu bald mehr. Ja, das Buch gibt's eben ab dem 20. September im Verlag Edition A, und ich darf an dieser Stelle anmerken, dass wir als Dunkelkammer in keiner Weise an den Buchverkäufen beteiligt sind. Wir haben mit Edition A lediglich die Vereinbarung, dass der Verlag die Hälfte der Studiomiete für die Videomitschnitte übernimmt. Das ist alles. Ja, und Dank an dieser Stelle auch an den Verein Landschaft Leben, der uns die Infrastruktur für die Videos zur Verfügung gestellt hat. Die Videos mit Peter Hochegger und Stefan Kaltenbrunner und mir, die gibt es ab dem 21. September auf unserem YouTube-Kanal zu sehen, wo wir sie nach und nach zur Verfügung stellen werden. Und ich darf an der Stelle auch sagen, dass unsere Abonnentinnen auf Steady und Apple Premium alle Podcast-Episoden früher und vollständig zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, Peter Hochegger gewährt in dem Buch wirklich faszinierende Einblicke in die Welt der Korruption, der Netzwerke und auch der Eitelkeiten. Ja, die Geschichten und Anekdoten, die er da in seinen Memoiren aneinanderreiht, die sind teils unglaublich, teils erschütternd und teils auch sehr lustig. Wir haben es bei Peter Hochegger jedenfalls mit einem erlebnisorientierten Opportunisten zu tun, der im Laufe seines Lebens überall da dabei war, wo Vorteile und oder gute Geschäfte für ihn heraussprangen. Hochegger war schlagender Burschenschafter, er war Mitglied der SPÖ, er war Mitglied der FPÖ, er war Freimaurer und bei Scientology hat er auch mitgemacht. Man könnte das Buch Die Schattenrepublik auch mit mehreren Fragen zusammenfassen. Also zum Beispiel, was verbindet eine Scheinpartei namens Österreichpartei mit den Hells Angels? Oder was verbindet den Rüstungshersteller Steyr-Daimler Puch mit der Heimburger Au? Oder was haben die Zeckenimpfung der Railjet und Ovo Maltine gemeinsam? Oder auch, wer musste auf Wunsch von Walter Maischberger einst um 8000 Euro ein Abendessen mit Karl-Heinz Grasser und Fiona Grasser ersteigern? Ja, die Antwort lautet immer Peter Hochegger. Ja, so, und wie nun einleitend angekündigt wird, Thomas Mohr nun den Prolog des Buches Die Schattenrepublik für uns einlesen. Dank an dieser Stelle an Thomas, er ist dafür kostenlos zu uns ins Studio gekommen. Ja, ihr hört, Thomas Mohr liest Peter Hochegger und wir lassen die Episode auch gleich damit ausklingen.
Der Anruf, September 2009. Ein schriller Ton riss mich aus dem Schlaf. Für einen kurzen Moment dachte ich, er hätte sich aus meinem Schlaf in die Wirklichkeit verirrt. Ein Überbleibsel der Albträume, die mich in letzter Zeit verfolgten. Doch es war nur das surrende Geräusch meines alten Weckers. Er zog mich in die wache Welt, wo es keinen Grund für Sorgen gab. Alles war perfekt. Und es sollte noch besser werden. 5 Uhr früh. Normalerweise würde ich noch 90 Minuten im Bett bleiben, aber nicht heute. Heute war ein wichtiger Tag. Ich wollte nichts dem Zufall überlassen. D-Day. Deal-Tag. Ich öffnete die breite, weißgerahmte Terrassentür meiner Penthouse-Wohnung, trat hinaus in die kühle Morgenluft. Ich stand hier und blickte über Wien. Eine Stadt als Netz, als System von Menschen, die miteinander verbunden waren, die Dinge benötigten und sich Gefälligkeiten schuldig waren, die einander brauchten, ob sie es wollten oder nicht. Diese Beziehungen waren die Ressource meines Geschäfts. Ich musste diese Verbindungen erspüren können, verfolgen, nutzen. Wie eine Spinne musste ich fühlen, wenn sich einer der Fäden bewegte, wenn sich das Netz veränderte. Mein Platz war stets in seiner Mitte. Von dort aus konnte ich alle Verbindungen sehen, vom Bundeskanzler der Republik bis zum weitverzweigten, unübersichtlichen Verwaltungstrakt in Brüssel. Die größten Unternehmen des Landes waren in diesem Netz verknüpft mit ihren Konkurrenten, mit NGOs, mit Politikern, Medien, Aktivisten. Manchmal reichte ein Zug, ein leichtes Erzittern dieses Netzes und Dinge gerieten in Bewegung. Manchmal musste ich neue Fäden spannen oder Verwicklungen lösen und manchmal musste ich Fäden zerreißen. Dieses Netz war das wertvollste Gut, das ich besaß. Ein paar Stockwerke tiefer würden bald 100 Menschen an die Arbeit gehen, um dieses Netz zu pflegen, zu vergrößern und zu nutzen. Alle trugen einen Teil dazu bei, aus diesem Netz Geschäfte zu machen. Sie übernahmen die Laufarbeit, so wie ich das vor vielen Jahren getan hatte. Mittlerweile hatte ich das nicht mehr nötig. Ich riss die Deals auf, legte das Fundament, gab eine Richtung vor. Und das machte mich süchtig. Das Gefühl, die richtige Perspektive, die richtige Idee gefunden zu haben, ein Rausch, der alles hinwegschwemmte. Es ging gar nicht mehr ums Geld oder um Macht oder Einfluss, es ging um dieses Gefühl. Keine 20 Minuten später fuhr ich mit dem Lift Richtung Garage. Nur das Nötigste war in meinem Handkoffer verstaut. In der Garage wartete mein Maserati GT. Als ich in das Auto stieg, die weichen Ledersitze in meinem Rücken spürte, das Aufheulen des Motors hörte, fühlte ich nichts. Das Auto war bloß Mittel zum Zweck. Außer dem BlackBerry hatte ich keine Technik bei mir. Keine Präsentationen oder Zahlen. Alles, was ich brauchte, war in meinem Kopf. Worte, die eine Zukunft heraufbeschworen, wie mein Gegenüber sie sich wünschte. Ideen, von denen er glaubte, ich hätte sie ihm direkt aus dem Kopf gesaugt, obwohl ich sie dort erst gepflanzt hatte. Auf dem Weg zum Flughafen holte ich Anna ab. Sie war jünger als ich. Ihr graues Kostüm saß perfekt, bändigte ihre Attraktivität und lenkte sie in jene Richtung, die für Erfolg hilfreich war. Im Flugzeug, das uns nach Sofia brachte, gingen wir die Details nochmal durch. Anna würde Geschäftsführerin meiner bulgarischen Firma werden und dort das Bindeglied sein zwischen Interessen aus dem Osten, vor allem aus Russland und Wien. Wir würden in Sofia den Cousin des bulgarischen Premierministers treffen. Die Familie war der kürzeste Weg zum Ziel. Die Regierung hatte gewechselt, mit der alten hatten wir gute Geschäfte gemacht. Ehemalige Politiker wie Ernst Strasser und Karl Blecher hatten die Weichen gestellt. Ein paar Tage zuvor hatte es ein erstes Treffen mit dem Cousin und seiner Frau in Wien gegeben. In den besten Restaurants der Stadt hatte ich ihnen erklärt, welche Möglichkeiten uns offen standen, unbegrenzte Möglichkeiten. Über mich bekam er alle Kontakte in Österreich und er hatte für mich Aufträge in Bulgarien. Am frühen Abend holten der Cousin und seine Frau Anna und mich vor unserem Hotel ab. Im Restaurant schüttelte uns der Küchenchef persönlich die Hand und führte uns an den Tisch. An diesem Abend gehörte das Restaurant exklusiv uns. Als Willkommensgeschenk gab's Wodka und Kaviar, doch ich schmeckte kaum, was ich zu mir nahm. Das Essen, die netten Worte, die Fahrten durch die Stadt, das alles war nur Beiwerk, ein Abtasten und Umkreisen, ehe wir zum Kern der Sache vorstießen, zum Grund unserer Reise, zum Geschäft. Keine Unterlagen waren nötig, keine Präsentationen, ein paar Worte umrissen eine Idee, die sich im Geist des Cousins zusammensetzte. Am Ende bestellten wir nochmal Wodka, stießen an und waren Geschäftspartner. Spät kam ich an diesem Abend ins Hotel zurück, ein wenig angetrunken, noch mehr berauscht von der Euphorie des Geschäfts als vom Alkohol. Am nächsten Morgen fuhren Anna und ich zu unserem bulgarischen Anwalt. Verträge mussten unterzeichnet, Details geklärt werden. Mein Telefon läutete. Ein Journalist des Wirtschaftsblatts, aber ich drückte ihn weg. Ständig riefen Medien an. Der Austausch mit ihnen war einer der Eckpfeiler meines Geschäfts. Nach einiger Zeit machten wir eine Pause. Ich trat aus dem stickigen Büro in den Flur, lockerte die steifen Beine, ich holte mein BlackBerry heraus, mehrere Anrufe in Abwesenheit, offenbar ein hartnäckiger Journalist. Ich drückte die Tasten für die Mobilbox. Mit dem Handy am Ohr blickte ich durch die Glasscheibe in den Konferenzraum hinein. Anna lächelte, der Anwalt lächelte auch, es war alles perfekt. Dann meldete sich die Stimme des Journalisten. Seine Worte wurden zu Sätzen. Die Sätze zu einer Geschichte. Die Gesichter hinter der Glasscheibe verschwammen. Als ich das Handy vom Ohr nahm, hatte sich meine Welt für immer verändert. Es war der Anfang von meinem Ende.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.